Steuermannschaft, der Kanzlei-Podcast mit Daniel Kubica und spannenden Gästen aus der Branche. Zusammen setzen wir Kurs Richtung Zukunft und beleuchten die aktuellen und zentralen Branchenthemen für eine nachhaltige Kanzleientwicklung.
Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Philipp Sterzinger. Philipp ist selbstständiger Kanzleivisionär, unterstützt Steuerkanzleien bei der Digitalisierung und Führung. Philipp, schön, dass du da bist.
Hallo Daniel, schön, dass ich da sein darf. Liebe Grüße an alle Zuhörer.
Wie immer fangen wir natürlich ganz vorne bei dir an. Wie bist du denn in die Branche der Steuerberatung gerutscht?
Oh, das ist ein langer Weg, der ist schon irgendwie 24 Jahre her. Ich habe damals gejobbt in einem IT-Unternehmen, was auch Solution-Partner der DATEV war, damals noch Systempartnerschaft, und bin da das erste Mal in eine Kanzlei reingerutscht, durfte da irgendwie Tastaturen und Mäuse austauschen, weil die von DOS auf Windows umgestellt haben und da irgendwie neue Hardware gebraucht haben. Und ich fand die Truppe richtig cool, ich fand den Chef richtig cool und dann sagt er, ja, wenn du Lust hast, fang halt hier an. Und 5 Monate später habe ich eine Ausbildung zum Steuerfachangestellten angefangen.
Ah, okay. Und das machst du aber jetzt ja nicht mehr. Wie ist es dann weitergegangen?
Ja, ich habe mich da dann weiterentwickelt zum IT-Leiter. Wir haben einen Kanzleiverbund mit etwa 80 Kanzleien aufgebaut mit dieser Kanzlei, weil wir schon relativ früh angefangen haben, also wirklich früh, Homeoffice im Jahr 2003 mit ISDN-Standleitung und gewissen Arbeitszeitmodellen, weil wir viele Freelancer auch hatten, Bilanzbuchhalter, die von zu Hause aus arbeiten wollten. Und dieses Aktenschleppen und dieses hin und her mit Datenträgern und irgendwie auf Diskette war irgendwie uncool. Ich hatte da irgendwie so einen Vision-Spirit für Digitalisierung, aber es geht doch auch anders. Mein Vater war damals bei einer Bausparkasse angestellt und der hat schon im Homeoffice gearbeitet oder auch im Auto schon gearbeitet mit so einem C-Net-Telefon, Akustikkoppler, Modem und so weiter. Also da war die Hardware noch sehr, sehr groß. Ich sag mal, der hat eine eigene Autobatterie für sein Autotelefon gehabt und konnte diese Impulse, sage ich mal so, aus meiner Kindheit und Jugend gut in die Kanzlei mit einbringen. Und wir haben dann diesen Umstieg auch von DOS auf Windows begleitet und dann ging es einfach so dahin, Dokumentenmanagement im Jahr, glaube 2008, digitale Buchhaltung, damals schon mit eigenem Dokumentenmanagement und Verknüpfung und ja, waren da halt relativ zügig dran und ich habe gemerkt, das macht mir riesen Spaß. Dann bin ich aus diesem Kanzleiverbund irgendwie, ich weiß gar nicht warum, rausgegangen. Und ja, habe dann festgestellt, okay, ich kann viel mehr Kanzleien helfen, als jetzt in einer kleinen Kanzlei mit damals 30, 35 Mitarbeitern zu wirken. Bin ich irgendwann so rausgewachsen. Habe dann von dort eine Unternehmensberatung mit den Kanzleileitungen gegründet, war da Geschäftsführer und habe angefangen, am Markt Kanzleien zu beraten. Bin dann da weitergegangen zur Meisterkanzlei, weil mich das Thema Microsoft 365 so begeistert hat. Ich war schon, ja, auch so 2005 haben wir den ersten SharePoint lokal in der Kanzlei installiert, damals noch SharePoint Portal Server. Und ja, hat mir halt gefallen. Und die Meisterkanzlei ist ja da so 2019 auf den Markt geschwemmt und habe gesagt, ich will da dabei sein. Das ist wieder was Neues, was Visionäres und macht mir einfach Spaß, die Branche nachhaltig zu verändern mit coolen Tools. Und da war ich bis im Anfang diesen Jahres, ja, und jetzt komplett alleine solo selbstständig und versuche einfach da noch mehr meine Aufstellungsarbeit, meine Führungsarbeit, Teamentwicklung, wo ich Lust drauf habe, zu gestalten und quasi eine Symbiose aus Technik und Menschlichkeit und Teamentwicklung zu finden. Und ja, ist ein schönes Spielfeld und bei Kanzleien ganz viel Bedarf und ja, kann mich da super entwickeln und habe ganz viel Freude bei meinem Wirken, wenn sich Mitarbeiter weiterentwickelt, wenn sich die Führung weiterentwickelt und die Technik so als Assistenz, als Unterstützung dabei ist.
Jetzt höre ich bei dir raus, dass sich die Technik in den letzten 20, 24 Jahren ja schon deutlich weiterentwickelt hat. Was vielleicht damals eine Revolution war, ist heute so alter Kaffee, den man vielleicht auch gar nicht mehr so richtig nutzt. Und wenn man jetzt das Thema Digitalisierung hört, man im gleichen Zug, haben wir da auch immer künstliche Intelligenz. Wie stehst du denn zu dem Thema?
Ja, ist auch ein langjähriges Hobby von mir. Mittlerweile auch dann auch fließt es in den Beruf ein. Ich habe irgendwann 2014, 15 angefangen, mit den neuronalen Datennetzen und so weiter ein bisschen weiter zu experimentieren. Das hatte ich kurz nach der Ausbildung schon mal. Da war nur die Technik sehr, sehr teuer. Damals 2007 die erste VR-Brille getestet in einem Spieleumfeld und dann mich für künstliche Intelligenz in der Form von kognitiver Intelligenz auseinandergesetzt. Also nicht die generative, die jetzt so diesen Hype hat, sondern eine kognitive Intelligenz, die uns auch unterstützt hat im Dokumentenmanagement wie Mustererkennung, Texterkennung, OCR, solche Dinge. Und dann da immer wieder Datenbanken und auch Metadaten dazu aufzubauen, damit eben die künstliche Intelligenz auch wirken kann. Also indem ich kontrolliert aufbauen kann, aus welchem Wissensschatz heraus agiert denn die künstliche Intelligenz? Vermisse ich so bei einigen Modellen, die so den Hype on Run gerade haben. Deswegen auch da, weil ich im Microsoft 365-Umfeld unterwegs bin, eher für mich der Copilot als ChatGPT oder eine Kombination daraus. Ja, wer technisch so ein bisschen versiert ist, weiß, dass unter dem Copilot auch die OpenAI Engine steht und drunter steckt unter der Haube. Meistens eine ältere Variante als die aktuellste von OpenAI, also ChatGPT. Und kann man da ganz toll mit dem SharePoint eben arbeiten. Ich kann begrenzen, auf welches Wissen greift denn die KI zu. Und gerade jetzt hier im Umfeld von Berufsgeheimnisträgern ganz neu mit Azure Local die Möglichkeit, eben diese virtuellen Maschinen von der KI auch lokal zu betreiben oder im eigenen Kanzleirechenzentrum, wo man dann schon sehr kontrolliert auch an der Firewall und mit Copilot Security absichern kann, dass keine Daten nach draußen fließen und wirklich nur mit dem lernt, was innerhalb dieser Umgebung ist. Und das finde ich genial. Da mag ich KI. Wenn es die Grundrahmen der Moral, der Ethik und so weiter mitgegeben sind und wenn man sich halt gut dazu auch fachlich austauschen kann.
Also ich finde es sehr schön, dass es Experten wie dich gibt, die sich mit dem Thema früh beschäftigen und auch noch in der Anfangsphase mitmachen. Bei mir ist so, ich komme immer später dazu und hoffe dann, ich bekomme ein fertiges Produkt, das funktioniert. Und dann ist immer so ein bisschen die Kunst, sich da so ein bisschen reinzufuchsen. Ich habe zum Beispiel letztes Wochenende ein bisschen damit gearbeitet, habe mal ein bisschen getestet, habe mal versucht, einen Businessplan damit zu schreiben. Hat auch eigentlich ganz gut funktioniert, ehrlich gesagt. Und habe auch gedacht, wenn ich jetzt bist, wir einfach zu ersetzen. Das war so der erste Gedanke. Der zweite war aber, ja, eigentlich doch nicht, weil die Fragen, die ich eingebe, da kommen auch vernünftige Ergebnisse raus, aber nur, weil ich auch die richtigen Fragen stelle und das Know-how dafür habe. Wie siehst du denn da die Entwicklung? Wie kommt man denn jetzt so als Praktiker wie ich gut in die KI rein, in die neue Arbeitsweise rein?
Du hast die gleichen Herausforderungen wie viele. Ich bin auch da im AI-Umfeld unterwegs, war auch auf dem KI-Summit in Frankfurt, jetzt vor kurzem erst auch im Ausland auf einigen Events. Und auch da, das ist diese Unsicherheit. Ja, muss ich denn super prompten können? Und ich sage gezielt, jein. Ich muss schon wissen, was soll das Ergebnis sein? Also da, ich muss es bewerten können. Das heißt, ich brauche schon Expertise und auch die Fähigkeit, analytisch auch die Ergebnisse auszuwerten und zu sagen, stimmt es oder stimmt es nicht? Und trotzdem muss ich mich auch mit diesen Prompt-Grundlagen beschäftigen. Da gibt es verschiedene KI-Masterclasses dazu. Ich habe gerade im Steuerbereich eine eigene Community gegründet mit 5 anderen Admins oder gegründet haben wir es mit ein paar weniger. Jetzt sind noch 2 dazugekommen, die Text-KI-Community, wo wir gemeinsam einfach einen Austausch haben, ein Forum haben und sagen, hey, dieses Tool gibt's, was kann das und wie bediene ich das? Und dazu wirklich auch Fragen stellen kann, wie gehe ich denn damit um? Wie baue ich meinen eigenen Chatbot für meine Homepage von der Kanzlei zum Thema Fragen zur E-Rechnung, damit ich nicht so viele Anrufe habe? Und solche Dinge werden da einfach entwickelt. Und dann haben wir immer, die KI sehe ich als den Assistenten, den ich momentan am Markt als Mitarbeiter in menschlicher Intelligenz nicht finde. Und so ergänzt mich die KI und wird mich aber nicht ersetzen, weil der Prozess muss überwacht werden. Der Prozess muss immer wieder angepasst werden. Dafür braucht es menschliche Intelligenz. Und es soll einfach diese repetitiven Aufgaben, wie man jetzt so schön neudeutsch sagt, aus diesem KI-Umfeld, diese wiederholenden Tätigkeiten, sobald ich eine Tätigkeit mehr als 3-mal in der Woche mache, macht es Sinn zu gucken, kriege ich es irgendwie automatisiert oder durch einen kompletten KI-Chatbot mit einer Führung auch für andere Mitarbeiter freigegeben. In vielen Kanzleien gibt es so, ja, ich sag mal, Fachidioten im Negativen, so Fachspezialisten im Bereich, die könnten so einen Bot aufbauen, weil die werden ja 3, 4, 5, 6, 7-mal am Tag von Kollegen gefragt zu dem Thema und könnten da ihr Wissen zum Beispiel in eine PDF-Datei stecken oder in ein Word-Dokument und könnten die bei einem Copilot-Action oder einer Copilot-Virtual-Agent einfließen lassen und dann können erstmal die Mitarbeiter Fragen stellen und er selbst kann Fragen stellen und dann die Antworten so ein bisschen trimmen, nennt man das, so ein bisschen anpassen. Und dann habe ich ganz schnell Assistenz in verschiedenen Bereichen, auch innerhalb der Kanzlei und eben nicht nur diese generative Texterstellung, wie jetzt bei deinem Businessplan in deinem Beispiel, sondern habe schon so ein bisschen entweder eine Frageform, in welcher, was brauche ich denn für ein Wissen, dass ich an das Ergebnis komme, von einem Experten eben vorbereitet. Und dann unterstützt es mich als Assistent und eben nicht rein nur generativ, wo einfach vielleicht rauskommt, dass in deinem Businessplan du irgendwie Vögel füttern sollst, weil gerade Winter ist, oder halt im Gegenzug dazu den kompletten Businessplan rausschmeißt mit Marketingkonzept, wie du eine Steuerkanzlei aufbaust.
Ja, da habe ich direkt ganz viele Fragen. Ich würde mal eine einfache Eingangsfrage stellen. Was bedeutet denn Prompten genau?
Prompten heißt, ich gebe einfach was ein in Textform oder neuerdings eben auch in Sprachform, finde ich viel schöner, weil die KI-Sprachmodelle so toll sind. Das heißt, ich kann während der Autofahrt mein ChatGPT oder Copilot öffnen, habe ein Mikrofonsymbol, was ich sogar über die Bordelektronik von meinem Auto steuern kann, was eine kurze Aufnahme, und stelle dann mal eine Frage, wer ist Dr. Daniel Kubica? Und dann wird er mir einfach da aus dem Internet gewisse Informationen suchen und dann kann ich Ergänzungen dazu machen, kann vielleicht den Podcast noch dazu nehmen, weil ich davon weiß, wie der Podcast heißt, ja, oder sagt, wer ist denn diese Steuermannschaft, und ja, kann dann prompten im Prinzip durch Sprache und Fragen mit der KI interagieren und das Ergebnis immer besser werden lassen.
Also von meinem Bauchgefühl ist das ja so, das Thema ist ja noch gar nicht so alt und man erlebt aber eigentlich ständig Verbesserungen, das heißt, man hat sich noch gar nicht so mit den ersten Versionen beschäftigt und es kommen schon neue. Ist das nur ein Bauchgefühl oder ist das tatsächlich so?
Würde ich sagen, weil die ganzen Betriebssysteme, die wir vor Windows hatten, waren alle auf Prompt-Basis. Ich habe ein DOS komplett auf dem Prompt, DOS-Prompt oder C-Prompt in der Eingabeaufforderung komplett bedient. Wer so ein bisschen länger dabei ist, weiß das genau. Ich kann Router, ich kann Switche vom Kanzleinetzwerk, kann ich komplett prompten. Da habe ich aber eben auch jetzt schon diese Weiterentwicklung in den Prompts. Ich muss nicht mehr den ganzen Befehl kennen, sondern ich habe eine API oder eine Schnittstelle, eine CLI, die mir möglich macht, vorgefertigte Bedingungen, sag ich mal, abzurufen oder gewisse Features in einer Kombination zu setzen. Das Prompting selber ist wirklich schon steinalt, also so Linux- und DOS-Zeit. Jetzt das Prompting in der KI-Welt ist halt die Verbindung, sag ich mal, zwischen Mensch und der Datenbank. In dem, was ich eingebe, sitzt ein Language-Modell drüber, das dann sagt, was könnte er denn meinen, macht da gewisse mathematische Verfahren, um dann eben aus der Datenbank gewisse, ja, sachliche Sachen und Stichpunkte rauszusuchen und diese dann auszuformulieren.
Jetzt sagtest du eben schon, ich kann ja allgemeine Fragen stellen oder aber ich baue mir eine eigene KI oder greife auf eine spezialisierte Datenbank zu. Da werden meine Ergebnisse dann vermutlich nochmal ein bisschen besser sein. Jetzt stelle ich mir aber das für mich so als Steuerberater so vor, also selbst entwickeln kann ich so eine KI ja gar nicht, das ist ja für mich viel zu aufwendig.
Sehe ich anders, weil ich habe ja ein gewisses Wissen in meiner Kanzlei. Bei fachlicher Arbeit natürlich, wo ich viele fachliche Beiträge dazu brauche, wo ich Gesetzestexte dazu brauche und sowas, da ist es für KI wirklich schwierig. Da gibt es am Markt fertige Modelle, wie du es dir auch so gewünscht hast, wie von Dr. Schmidt-Ansers oder Otto Schmidt-Ansers, wo ich ja die Daten, die quasi schon eh in Form von Kommentaren, von Texten und so weiter da sind, in die KI-Datenbank mit Metadaten einpflege. Da sehe ich das größte Problem oder die größte Herausforderung aktuell, dass da nicht drinsteht, für welche Veranlagungszeiträume zählt denn das, wenn es mehrere Veranlagungszeiträume betrifft. Und dann kann ich wieder ein falsches Ergebnis halt rausbekommen, weil was vielleicht vor einem Jahr gegolten hat und er einen Text findet, gilt oder zählt heute vielleicht schon nicht mehr.
Okay, das ist dann halt das persönliche Fachwissen, was man immer noch mal braucht, um es zu kontrollieren. Somit sind wir dann doch nicht komplett zu ersetzen.
Genau, diese Angst kann ich dir nehmen und ja, musst immer bewerten können. Es hilft aber die Recherchezeit halt wirklich, um ein Vielfaches zu reduzieren, weil ich eine Ahnung davon bekomme, in welche Richtung geht es. Da brauche ich aber wirklich eine Fachdatenbank mit Metadaten, wie eben so Taxi.io, oder gibt es mittlerweile, ich glaube, hunderte. Ja, also Haufe Verlag, den Copilot Text, es gibt von NWB ein eigenes Format, es gibt verschiedene Dienstleister, die gerade auch im steuerlichen Kontext Inhalt bereitstellen oder ganze Language Models auch bereitstellen, die man sich dann in der Kanzlei installieren kann oder eben im Webbrowser zugänglich machen kann für Chefs, Mitarbeiter und so weiter.
Jetzt bin ich persönlich den langen Weg bei der Ausbildung gegangen. Das heißt, ich habe zuerst eine richtige Ausbildung gemacht, habe dann studiert, dann Praxiserfahrung gesammelt. Und dann kommt natürlich auch so diese Assistentenzeit, wo man Steuerfragen vom Chef bekommt, der sagt, werte mir mal irgendwas aus, ich habe ein Problem, guck mal nach. Das war natürlich zeitintensiv, aber andererseits hat mir das natürlich ermöglicht, in die Materie reinzukommen und sehr viel zu lernen. Wenn ich mir das heute vorstelle und sage, okay, ich muss das ja gar keinem Assistenten mehr geben, sondern ich nutze KI, dann ist das doch aus meiner Sicht jetzt für junge Leute erstmal ein Nachteil, beziehungsweise sind ja auch zu ersetzen, weil ich die einfach nicht mehr brauche oder die auf diesem Weg auch nicht mehr lernen können.
Absolut, aber es hindert dich ja keiner, die klassischen Methoden und Wege auch zu gehen. Ich bin ein Freund davon, auch immer in der Modellentwicklung für KI und für Mitarbeiter immer die mitzunehmen und die fachliche Grundlage auch im Bot zum Beispiel bereitzustellen in Form von Anleitungen, PDF-Dateien, damit der Mensch erstmal die Zusammenhänge klarkriegt und aufgrund der Zusammenhänge dann auch leichter weiß, wie bediene ich denn diesen Assistenten. Da brauchst du schon ein bisschen technologische Vorarbeit und auch inhaltliche Vorarbeit. Und diese Struktur fehlt mir bei ganz vielen solcher Modelle, gebe ich dir absolut recht, weil wir lernen eben klassisch auch noch durch Schreiben. Ja, also auch da die Hirnforschung sagt ja, wenn ich schreibe mit der Hand, präge ich es mir ein. Die KI, wenn ich frage, ist klassisch wie die Nutzung von Google, ist so ein Generationending. Wie nutzt du Google? Du schreibst Text rein. Ja, mein Sohn schreibt keinen Text da rein. Ja, der nimmt sein Handy in die Hand oder nimmt ein Tablet in die Hand, klickt unten auf das Mikrofonsymbol und sagt hier, hey Google, such mir das und das. Und bedient aber auch die ganze Hauselektronik komplett mit Sprache. Und ich denke, da wird der Weg hingehen, weil ich mit Sprache viel mehr ausdrücken kann als nur mit dem Text.
Ja, finde ich interessant. Aber gerade dieses Generation-Ding. Ich finde das manchmal ein bisschen lästig, mit der KI zu sprechen. Wenn ich ehrlich bin, ich tippe dann lieber schnell.
Genau, so ein Generation-Ding, ja.
Das ist schon spannend. Wenn ich mir das so vorstelle, wie du das gerade erzählt hast, wie die KI in die Branche kommt, ich sehe das natürlich bei den Big Four Gesellschaften oder auch bei den Next Ten, ist das schon ein wahnsinniger Vorteil, dass ich vielleicht auch auf Mitarbeiter, ich will gar nicht verzichten kann, aber der Fachkräftemangel wird dadurch ja gelöst, wenn ich einfach ein paar Leute weniger brauche an der Basis. Aber wie kann ich das denn auch in normalen Steuerkanzleien einsetzen? Wenn ich jetzt nur 5 Mitarbeiter habe, habe ich ja gar nicht diese Masse an Assistenten, die mir zuarbeiten.
Ja, aber wie gesagt, da muss ich trotzdem mich mit dem Thema beschäftigen und alle hoffen ja, dass der große grüne Riese da was bietet, was halt auch integriert ist in der Anwendung und ich glaube, dann kann es auch jeder anwenden, auch die kleine Kanzlei. Da hoffe ich sehr auch auf die KI-Werkstatt der DATEV, die da sehr, sehr weit auch sind in vielen Bereichen schon, was momentan halt im Browser oder dann in der Cloud-Variante schon gehen wird. Ich wünsche mir es einfach im Arbeitsplatz, im klassischen Umfeld. Und dazu braucht es halt noch Anwendungsfälle. Also da darf die kleine Kanzlei hat andere Anwendungsfälle als die große Kanzlei. Und da braucht es einfach einen Raum für Diskussion, zu schauen, was wollen wir da, was brauchen wir da, um zu erkennen, welche Aufgaben unterscheiden jetzt große von kleinen Kanzleien.
Ja, jetzt stelle ich mir so vor, also wir sind in der Kontaktgruppe aktuell 12 Standorte, haben auch 12 EDV-Systeme. Und was wir so merken, jeder arbeitet ja so ein bisschen anders, also auch wenn die gleiche Steuer rauskommt, aber trotzdem hat jeder einen eigenen Prozess, da hinzukommen. Und was ich manchmal sehe, wo unglaublich viel, ich sag mal, Zeit verloren geht, dass jeder sich zum Beispiel selbst so ein Kanzleiknigge steckt oder andere Themen, wo man einfach sagt, das wird jetzt ganz oft gemacht, kann man das dann nicht einmal zentral demnächst irgendwo beziehen? Weil die Fragen der Mandanten sind ja nicht auch mal die gleichen.
Sagen wir so, gerade ich habe ganz viele Kanzleien auch zertifiziert, also ich glaube, es waren schon über 120 mittlerweile. Die Frage ist ja immer auch, wie führe ich selber mein Unternehmen? Welche Mitarbeiter habe ich? Welche Mandantenstruktur habe ich? Und dementsprechend arbeite ich da gerne mit dem DISC-Modell. Ja, wirkt für viele sehr in Schubladen gedacht, aber mir geht es um die Stärkenorientierung und das Lernverhalten. Manche eher visuell, manche auditiv, manche brauchen es nochmal irgendwie als in Textform und ich glaube, daran scheitern viele Wikis. Ich habe auch viele Kanzlei-Wikis schon mit Kanzleien aufgebaut, weil das Wissen so schnell veraltet und das Wissen aufbauen wollen viele, aber das Wissen pflegen tun die wenigsten und dann ist es einfach mit der Zeit wertlos. Also wenn ich ein Wiki ein halbes Jahr nicht pflege und da gibt jemand einen Fall ein und sagt, ah, da haben wir eine fertige Anleitung und die ist veraltet, weil der Wert nicht stimmt, mache ich Fehler. Das heißt, da verlasse ich mich lieber auf Menschen, die spezialisiert sind, solche Inhalte bereitzustellen und zu pflegen und dann habe ich es wieder leichter.
Okay, also ich habe bisher immer so das Problem gesehen, wenn ich über Digitalisierung spreche, habe ich immer ein Startinvest. Also sowohl an Geld, das ist ja schon mal ein Problem oder was man vielleicht auch nicht hat, oder auch an Zeit. Das ist ja im Moment noch die kritischere Komponente. Das heißt, ich habe immer zuerst dieses Invest, um dann hoffentlich später irgendwie Zeit oder Geld einzusparen. Jetzt ist es natürlich auch so, dass das viele Bestandskanzleien, wo der Inhaber vielleicht selbst sagt, er macht noch 5 Jahre, möchte das vielleicht nicht mehr in die Hand nehmen, dieses Invest, was auch verständlich ist. Für einen Existenzgründer ist es viel Geld, wenn er dann nochmal zusätzlich investiert, aber was er vielleicht auch nicht hat. Das heißt, die großen gut laufenden Kanzleien in der Mitte, für die ist das nicht das große Problem. Das ist halt nur die Entscheidung, möchte ich das oder möchte ich das nicht. Jetzt bringst du noch eine zweite Komponente ins Spiel, dass du sagst, naja, ich muss die Sachen auch dauerhaft bezahlen und pflegen. Da kommt ja nochmal ein Invest on top.
Absolut. Und das sehe ich in vielen Kanzleien, die wirklich Qualitätsmanagement im Einsatz haben. Du kannst davon ausgehen, die mittelständische Kanzlei darf im Jahr etwa 10 Tage damit verbringen, die Prozesse anzuschauen, zu aktualisieren, aktiv alle Mitarbeiter aus den verschiedenen Produktionsbereichen, Lohn, FIBO, Jahresabschluss auch zu integrieren, dass es da ein laufendes QM gibt. Vielleicht mit Microsoft Teams in einem eigenen Kanal zu QM, hey, hier ist ein Fehler passiert, dürfen nicht mehr passieren, hey, hier gibt es neue Erkenntnisse von einem Seminar, hier sind die Seiten aus dem Seminarskript, dass wir es einfließen lassen. Und ich sehe die Grundidee von einem Standard und von der Qualitätssicherung in Japan kommt ja aus diesem KVP-System, also kontinuierliche Verbesserungsprozesse zu haben. Und sehen wir ja in der Industrie, wie das angepasst wird, sobald sich Rohstoffpreise ändern, werden die Produktionen angepasst und das dürfen wir halt in den Kanzleien auch erkennen, dass wir die Veränderung leben und permanent auch miteinander drüber sprechen. Das gefällt mir so im Bereich Teamentwicklung halt auch, ich muss über die Dinge sprechen, auch mit den Mitarbeitern, wenn es Veränderungen gibt, damit alle im gleichen Boot sitzen, weil sonst habe ich ein langsames Boot und ein schnelles Boot und dann kriege ich gewisse Konfliktpotenziale in der Kanzlei, wo ich dann einfach mehr hin und her Feuerwehr spielen darf, statt den Vorteil zu haben, dass ich sage, ich mache einen Standard alle 2 Monate, einen Tag QM meinetwegen, wo alle Mitarbeiter nach einer Mitarbeiterbesprechung sich nochmal Zeit nehmen und es einfach nur um Prozesse geht, um Veränderungen geht, um Tipps und Tricks gibt. Und das kann man mittlerweile auch gut mit Video aufzeichnen und so mit den geschnittenen Videos oder mit Kapitelmarkern in so einem Video dafür sorgen, dass es auch wieder zurück ins Wiki fließt und quasi im on the fly während dem Tun und Besprechen gleich überall einfließt, dass alle Zugriff darauf auch haben.
Also wenn du das so erzählst, hört sich das für mich so an, als würde ich sagen, ja, eine größere Kanzlei kann dafür immer Personal bereitstellen, die kann das machen. Wenn ich aber jetzt so eine Standardkanzlei denke, ein Chef, der eh schon belastet, dass er samstags, sonntags im Büro ist, die Mitarbeiter auch nicht unbedingt entspannt, wird das dazu führen, dass noch mehr die kleine Kanzlei vom Markt verdrängt wird? Also stell mir das ein bisschen vor wie bei der Autoproduktion. Ne? Früher hat man die Autos in einer kleinen Werkstatt zusammengeschustert, irgendwann gab es die erste Massenproduktion und konnte damit einfach die anderen aus dem Markt drängen. Droht hier Ähnliches?
Sehe ich nicht so. Ich sehe nur so, gerade in der Führungsentwicklung darf ich als junger Kanzleichef mich halt anders damit beschäftigen, wie wertvoll meine Zeit ist, schneller lernen, Dinge zu digitalisieren, dann auch zu organisieren, zu delegieren und ja, ich sag mal, in meiner Führungsverantwortung schauen, möchte ich das machen, möchte ich das nicht machen. Wenn ich es machen möchte, finde ich immer entweder einen Mitarbeiter, einen Kollegen, einen Dienstleister, einen Freelancer, der mich da unterstützt. Und ich denke nicht, dass es die Kanzleien vom Markt wegschiebt. Ich glaube eher, dass es neuartige Netzwerke braucht, wo wir kurzfristig Hilfe bekommt, was nicht so viel Geld kostet. Also dieser klassische Zusammenschluss von Kanzleien, den kennt man ja, dass sich da 10, 20, 30 zu einer Gruppe zusammenschließen und dann riesen Fachkompetenz aufbauen in gewissen Bereichen, die dann aber alle zusammentragen, wird für die kleine Kanzlei nicht funktionieren, weil einfach der Umsatz nicht da ist, um so ein komplettes Netzwerk zu finanzieren, weil da oft nicht sehr effektiv gearbeitet wird. Ich glaube, dass es ein Mitarbeiter oder einen Chef auch hinbekommt, Qualität zu etablieren, wenn er das möchte, in seinen Tagesablauf einbaut und dafür andere Dinge weglässt. Also ich merke oft, wenn ich so eine 8-Stunden-Analyse in der Kanzlei mache, wo gerade die Geschäftsleitung Zeit verschwendet mit Dingen, die dann weder sich im Umsatz noch in der Unternehmensentwicklung irgendwie zeigen. Ja, beispielhaft, wir machen 3 Neumandatsgespräche und gehen mit denen immer 1,5 Stunden essen. Ja, so. Und das jede Woche, um irgendwie Neumandate zu finden. Aber sie machen vorher gar keine ABC-Analyse, werfen die 10 Mandate raus, dass erstmal Zeit dafür ist, essen zu gehen. Und dann ist es eine zusätzliche Belastung. Und dann ja, beschweren sich die Mitarbeiter, der Chef ist kaum noch da. Jetzt geht er auch noch 3-mal die Woche mit Interessenten essen. Ja, und der 10-Mandant ist schon wieder so spät, da muss bis morgen muss ich das buchen und ich habe niemanden, den ich fragen kann. Und jetzt ist der beim Essen. Da entsteht unnötiger Frust, statt da klar im Team auch zu sprechen. Annahmestopp für Mandanten mal für 3 Monate, dann wirklich ABC-Analyse gemacht, da aussortiert, was passt und was nicht passt. Ansonsten Ressourcen schaffen, also Mitarbeiter finden. Und ja, es gibt weniger am Markt, ja, aber es gibt gute am Markt. Da ist es auch, wie ist die Kanzlei positioniert, wie findet mich dieser neue Bewerber? Ja, und wie gehe ich damit um auch? Ne? Also auch im Bereich Lohngefüge in verschiedenen Regionen, das ist ja deutschlandweit unterschiedlich, die Bereitschaft auch wirklich Homeoffice weiterzuführen und nicht irgendwie wieder zu reduzieren auf 1 oder 2 Tage. Und auch da immer auf die Stärken des Mitarbeiters gucken. Wenn ich einen Mitarbeiter habe, der viel Führung braucht, schicke ich den nicht ins Homeoffice, der kriegt das Recht nicht. Wenn ich aber einen Mitarbeiter habe, der da super sich selbst organisiert und da gut mit umgehen kann, ja, dann kann der auch 5 Tage die Woche im Homeoffice sein und kommt 1-mal im Monat in die Kanzlei und wohnt vielleicht 200, 300 Kilometer entfernt. Da muss ich aber ganz klar mit der Kanzleileitung auch ausarbeiten, kriege ich das gerecht für das restliche Team hin? Kriege ich das auch für mich integriert, dass ich mal 3 Tage im Homeoffice bin und das wirklich mache? Muss die ganze Organisation immer wieder auf den Prüfstand stellen und dann kriege ich das auch mit 2, 3, 4 Mitarbeitern hin. Ich habe auch Kunden, kleine mittelständische Kanzlei, die haben nicht mal Büroräume, ja, wo ich sage, okay, es sind 5, 6 Mitarbeiter, die haben kein Büro, die haben dann einen Besprechungsraum bei einem Mandanten, den die ab und zu nutzen. Und ansonsten gibt es da keine physikalischen Räume. Also auch das geht, wenn ich es möchte. Und dann spare ich halt da Kosten ein, die ich wieder in QM und andere Dinge stellen kann, weil was kostet so ein Firmengebäude Miete im Jahr? Wenn ich das in technische Prozesse stecke, ist, glaube ich, so ein QM-System das kleinste Übel.
Okay, Philipp, ich fasse das mal in meinen ganz einfachen Wochen zusammen. Das heißt so in einem Sätzchen. Ich muss zuerst meine Kanzlei aufräumen, um dann KI einzuführen.
Wäre mein Tipp, ja.
Okay, hör mal, das finde ich ein klasse Tipp von dir. Das ist auch super einfach, das kann man einfach befolgen.
Ja, weil die Kanzlei, wenn sie nicht aufgeräumt ist, durchsucht die KI halt so viele Fächer, die noch da sind. Und ja, keep it short and simple. Je weniger da ist, je besser die Prozesse laufen, umso leichter lassen sie sich automatisieren.
Philipp, ich habe mich heute echt gefreut, dass du da bist. Mit jedem Gespräch lerne ich auch selbst mehr über KI und hoffe auch mal, dass wir unseren Zuhörern das auch auf dem gleichen Wege so gut vermitteln können. Vielen lieben Dank für deinen Input.
Sehr, sehr gerne.
Das war's mit unserem Kanzlei-Podcast. Die Steuermannschaft bedankt sich fürs Zuhören und freut sich über weitere Follower und Likes. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam Kurs Richtung Zukunft setzen.